Jahrestage wie zum Beispiel der Weltkrebstag oder der Weltparkinson-Tag klingen ja erstmal langweilig, aber sie erfüllen einen sehr wichtigen Zweck. Sie sollen nämlich an die jeweilige Krankheit erinnern und sie sind eine gute Gelegenheit zu zeigen, welche neuen Forschungsergebnisse es dazu gibt. Im Wissensmagazin Impuls sprechen wir jetzt über ein Thema, von dem sicher viele gedacht haben, das hätte sich schon längst erledigt. Anders ist der Weltmalaria-Tag, der war am Samstag. Malaria, gegen die man impfen kann, ist nämlich wieder auf dem Vormarsch. Momentan ist das ein Thema, das vor allem den globalen Süden betrifft. Noch, aber zu Zeiten der Römer gab es Malaria auch in Italien und Chikungunya, Dengue und Westnilvirus haben gezeigt, wie schnell sich durch den Klimawandel begünstigt ursprüngliche Tropenkrankheiten auch mal bei uns ausbreiten können. Und Malaria ist lebensbedrohlich, wenn sie nicht behandelt wird. Die schwere Form ist eine der häufigsten Todesursachen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt eine neue Kampagne gegen Malaria gestartet und spricht auch von einer Chance auf eine malariafreie Welt. Dr. Anna Bachmann vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg leitet eine Laborgruppe, die Malaria erforscht. Hallo Frau Bachmann.
Hallo.
Seit Jahrzehnten wird an der Eindämmung von Malaria geforscht, hat aber bisher noch nicht so richtig gut geklappt. Warum denn nicht?
Das hat tatsächlich multiple Gründe und Gott sei Dank sind wir alle durch Corona noch so ein bisschen gebrieft, was so ein paar bestimmte Begrifflichkeiten angeht. Und als erstes muss man sagen, dass zum Beispiel eine extrem effektive Übertragung gibt. Und man kennt vielleicht noch diesen R0-Wert von Corona, dass wenn das über 1 war, hat dann sozusagen ein Infizierter einen anderen angesteckt und dann musste der immer unter 0 sein oder unter 1 sein, damit man weniger ansteckt und die Pandemie in den Griff bekommen wird. Und bei Malaria ist es extremst effektiv. Das heißt, dieser R0-Wert kann weit über 100 liegen. Das heißt, diese Mücke und diese Mückenübertragung, obwohl es extremst komplex und wenn wir das erklären sollen, heißt es mal einen komplizierten Lebenszyklus, ist halt wirklich extremst effektiv. Die Moskitos können sich adaptieren mittlerweile. Und dann muss man auch sagen, diese ganzen Bemühungen, Malaria einzudämmen, sind einfach mal extrem unzureichend. Das hat damit zu tun, dass es oft keine langfristige Finanzierung gibt. Dann müssen die ganzen Maßnahmen sehr ungleich geografisch eingesetzt werden. Also zum Beispiel in Subsahara-Afrika, selbst in einzelnen Ländern, hauptsächlich dann in eher nicht urbanen Regionen. Das ist relativ schwierig, was jetzt so der Transport oder Logistik angeht. Es sind verschiedene Altersgruppen betroffen, es gibt Co-Erkrankungen und dann jetzt nicht zuletzt gibt es auch andere politische Instabilitäten oder Konflikte oder Epidemien. Nicht zuletzt auch Corona, wo dann wirklich Gesundheitsprogramme runtergefahren wurden und dann seitdem Malaria wieder auf dem Vormarsch ist. Und ganz biologisch, weil ich bin ja Biologin, wäre, dass es tatsächlich keine vollständige dauerhafte Immunität gibt.
Ändert sich denn auch der Erreger wie bei Corona?
Ja, beziehungsweise... Also Corona ist ja ein Virus und Viren sind halt per se einmal viel, viel kleiner und in dem Fall ist es ja ein Parasit. Und Parasiten sind einmal schon mal viel, viel größer und haben einfach schon mal viel mehr Möglichkeiten, auch in ihrem Genom. Also was wir damals immer wussten bei Corona, dass eine neue Mutante kommt, die dann mutiert und oh Gott, das hat der Parasit schon in sich. Das heißt, der hat für dieses Oberflächenprotein, bei Corona wäre das Spike-Protein und bei Malaria wäre das sogenannte Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1. Da hat der Parasit schon 60 Varianten im Genom. Und je nachdem, wenn eine Variante erkannt wird, dann nimmt er halt einfach das nächste. Und das macht ihn sehr schwer greifbar.
Das klingt jetzt nicht so hoffnungsvoll irgendwie so. In welchen Bereichen gibt es denn da überhaupt Fortschritte jetzt in Sachen Malaria?
Ach, das Letzte, was mir jetzt einfällt, was es wirklich schön war, ist jetzt, wird demnächst auch in Deutschland ein Clinical Trial zu laufen. Das sind so genetisch attenuierte Parasiten, nennt man das. Das heißt, die sind so modifiziert, dass sie in einer bestimmten Phase ihres Lebenszyklus stecken bleiben und dann aber bis zu diesem Zeitpunkt halt eine Immunantwort hervorrufen. Damit wird dann, das sind sozusagen eine Triple-Mutation, das sind drei verschiedene Gene ausgenockt. Und der Malaria-Erreger, wenn der ja aber auf uns Menschen trifft, dann geht er erstmal in die Leber und diese Leberphase ist komplett asymptomatisch. Und in dem Fall ist es dann so, dass der in dieser Leberphase stecken bleibt, der Erreger, und dann letztendlich Antikörper oder halt eine zellvermittelte Immunität hervorrufen soll und dass man dann quasi geschützt wird. Und das wird jetzt herausgefunden, ob das auch so gut funktioniert wie im Mausmodell.
Wie ist es denn bei den Impfungen? Das heißt, wie effektiv sind die denn?
Nicht so. Das heißt, die werden ja im Moment ja auch wirklich nur so empfohlen, aber zum Beispiel jetzt für uns als Deutsche zum Reisen ist das total sinnbefreit. Also die drücken ein bisschen die Last der Erkrankung, also glaube ich ungefähr um 30-50% oder sowas, dass du weniger schwere Erkrankungen kriegst. Das kommt auch sehr auf die Region drauf an, sehr auf die Studie drauf an. Aber in der Summe sind sie sehr unzureichend, wenn man sonst so die Impfung gewohnt ist gegen bakterielle oder virale Infektionen.
Ja, was weiß man denn bisher darüber, warum manche Infektionen mild sind und andere schwer verlaufen?
Das ist eine gute Frage, weil man weiß eigentlich relativ wenig. Das heißt, es gibt ja nicht nur mild und schwer, es gibt ja wirklich komplett asymptomatisch bis lebensbedrohlich. Und dann bei den Lebensbedrohlichen werden noch verschiedene Syndrome unterschieden. Sowas wie schwere Anämie oder zerebrale Malaria und dann auch verschiedene andere Sachen. Und da weiß man, die Ursachen sind wahrscheinlich multifaktoriell im Sinne von der Wirt, aber bestimmt auch der Parasit. Und das ist halt genau das, was wir uns anschauen. Also wir gucken uns jetzt von der Parasitenseite, haben wir uns sehr intensiv gerade angeschaut und wir sind uns jetzt auf das Ganze kombinieren mit der Wirtsseite. Und da machen wir uns dann auch so neuere Tools wie eben KI eben zunutze, um eben auch aus bestimmten anderen Studien bestimmte Informationen zu extrahieren und dann eben alles in ein riesengroßes Modell zu packen.
Sie erforschen die Parasiten ja auch genetisch. Wie gehen Sie da vor?
Da haben wir zwei verschiedene große Komponenten eigentlich im Labor. Das eine sind, was ich gerade schon meinte, so Patientenkohorten. Das heißt, da können wir uns wirklich anschauen, haben wir einen milden Verlauf, haben wir einen bestimmten schweren Verlauf etc. Das wird relativ analytisch sehr schwierig, weil die Parasiten so polymorph und variabel sind, dass man sich da nicht so allen Tools, die man so hat in der Biologie, benutzen kann. Da muss man so ein bisschen erfinderisch werden. Und das andere, was wir machen, sind diese Controlled Human Malaria Infections und uns da die Parasiten angucken, weil das den Vorteil hat, dass die Parasiten sehr gut charakterisiert sind. Und da können wir uns dann zwar nicht unterschiedliche Verlaufsformen angucken, im Sinne von schwer oder mild, aber wir können uns anschauen, was macht der Parasit grundsätzlich, um Infektionen zu etablieren oder aufrechtzuerhalten, welche Faktoren sind mit der Länge der Infektion assoziiert oder eben auch mit Fieber. Das geht dann schon. Und das ist ein sehr straightforward System.
Die Weltgesundheitsorganisation hat ja von einer Chance auf eine malariafreie Welt gesprochen. Also könnte es denn eines Tages wirklich gelingen, Malaria einzudämmen? Und was bräuchte es dafür für Mechanismen?
Ich glaube, da bräuchte man eine Kombination von vielen verschiedenen Maßnahmen. Es ist so ein bisschen bei uns auf dem Feld so kontrovers diskutiert, ob das wirklich das ist, was in naher Zukunft möglich ist, weil es ja ein den Erreger aus der Umwelt wirklich zu eliminieren, also aus Mensch und Mücke, extremst schwierig ist. Das spricht das primäre Ziel, muss ja eigentlich erstmal sein, die Sterblichkeit zu reduzieren, weil das eben gerade, wie Sie schon sagten, hauptsächlich Kinder betrifft. Und deswegen wäre jetzt auch in meinem Feld, wenn wir jetzt dieses Oberflächenprotein nehmen, mit dem ich arbeite, wenn man da wirklich tatsächlich mit diesen Antikörpern erreichen könnte, dass man wirklich die schweren Verläufe bei den Kindern unterdrückt, wäre meiner Meinung nach schon erstmal sehr viel erreicht.
Es gibt ja kein Interview ohne Trump derzeit. Die USA sind ein wichtiger Geldgeber. Die sind ja im Januar aus der WHO ausgetreten. Also wie sehr beeinflusst das denn auch finanziell die Forschung und den Kampf gegen Malaria?
Oh, massiv. Tatsächlich kriegen es hauptsächlich von unseren amerikanischen Kollegen mit, wie sehr da tatsächlich so richtige Langzeitstudien eingestampft werden sollen. Das sind so sogenannte Kohortenstudien, die seit Jahrzehnten laufen und die würden jetzt einfach unterbrochen werden oder eben auch Impfprogramme oder die ganze Forschung, die da vor Ort ist, die wussten einfach mal überhaupt nicht, was da noch passiert. Und jetzt ist es so, dass vermehrt Wissenschaftler hierher kommen, dass auch die Europäische Union ihre Forschungsprogramme ja teilweise erweitert haben. Das heißt, die Konkurrenz um Gelder wird insgesamt noch mal viel, viel größer.
Sagt Dr. Anna Bachmann vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Ich habe mit ihr über die Wiederausbreitung von Malaria gesprochen. Vielen Dank, Frau Bachmann.
Vielen Dank auch Ihnen.